herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Politischen Pausen-Podcasts. Heute zu Gast Professor Karl Rudolf Korte. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich mache gerne mit.
Ja, der Countdown läuft am 23.02.2025, also in wenigen Wochen ist Bundestagswahl. Du hast am 31.01. als Direktor der NRW School of Governance deine Abschiedsvorlesung gehalten und ja, für die nächste Bundestagswahl wirst du aber wieder im ZDF kommentieren. Die wievielte ist das eigentlich? Hast du mitgezählt?
Ja, das ist seit 2002 war meine erste Bundestagswahl, bei der ich dabei war fürs ZDF.
Hast du vorher schon kommentiert oder ging das mit dem ZDF?
Nee, es ging los mit, erste Wahlsendung war die Landtagswahl in NRW für die ARD. Vor der Haustür im Landtag und da war Duisburg-Essen irgendwie angefragt besonders und deswegen habe ich mich da eingebracht. Unvergessen, weil das nicht nur meine erste war, sondern weil es eben auch unerwartet viel zu sagen gab für mich als Experten. Und das hing damit zusammen, dass der Ministerpräsident Clement eben seine Zusage verändert hatte, nicht zur ARD zuerst zu kommen, was ja eigentlich nahe liegt in Düsseldorf, sondern zum ZDF zu gehen. Und dadurch entstand sehr viel Luft, die irgendwie gefüllt werden musste. Und dann war dieser Satz, den Korte ins Bild, großartig für mich, weil man ein Stück viel, viel machen konnte, bis endlich dann Clement kam. Also die Logik des Misslingens ist ein Teil, mit dem Experten auch über Minuten am Ende zu sehen sind. Ich wünsche jeder Sendung, an der ich beteiligt bin, immer das Allerbeste, weil ich weiß, es ist unglaublich aufwendig, sehr, sehr arbeitsteilig. Viele, viele Menschen sind daran beteiligt, dass das gelingt. Insofern wünsche ich schon, dass es gut klappt. Aber ehrlich sind diese Konstellationen, Pausen auszufüllen, gelingen nur, wenn man eben wie ein Puffer praktisch auch eingesetzt wird als Libero und das macht Live-Sendungen auch super interessant und das gehört dazu.
Ja, die letzten 20 Jahre haben ja gezeigt, dass du nicht nur ein guter Puffer warst, sondern dass es sehr häufig extrem gut gelungen ist, auch kongenial mit Bettina Schausen im ZDF. Ja, wir sehen dich dann am 23. Februar wieder. Wir wollen heute sprechen über die Bundestagswahlen, auch ein bisschen im Vergleich, eben aufgrund deiner großen Erfahrung. Und ja, da kann man vielleicht zusammenfassen, diese Wahl, wenn man sie mit drei Wörtern belegen würde. Ich würde einfach sagen, kurz, kalt und kleiner. Wenn wir über Emotionen, wenn wir über Wetter und wenn wir über die Größe des Bundestags sprechen und da schon so ein bisschen die Agenda setzen, mit welchen Gefühlen blickst du auf den 23.02.?
Mit sehr optimistischen, weil die Muster des Wählens verheißen Behauptwahlen immer abweichend vom europäischen Ausland, dass rund 80% doch mittig wählen. Ich sehe im Moment nicht, dass das davon wirklich abweicht, wenngleich die Werte am Freitag vielleicht am spannendsten ist, werden wir vielleicht noch drüber reden, ob sich etwas verändert hat oder nicht nach der Dramaturgie der letzten Tage. Aber von der Wahlforschung ansonsten haben wir wenig Modelle, weil nach 40 Jahren die erste Koalitionsauflösung, nach 20 Jahren wieder eine vorgezogene Wahl, da kann man nicht sagen, wir haben das 5-mal erlebt und dann gibt es das auf dem Wählermarkt, dann wird so und so daraus eine Schlussfolgerung gezogen. Das gibt es nicht. Die Besonderheit ist diesmal schon, dass anders als bei den anderen vorgezogenen Bundestagswahlen, man nicht so recht weiß, wofür man eigentlich sein soll. Das war, als Willy Brandt damit anfing, völlig klar, er wollte eine neue Mehrheit für seine sozialliberale Ostpolitik. Kohl wollte ganz klar eine Mehrheit zur Legitimation des konstruktiven Misstrauensvotums. Und Schröder wollte die Agenda 2010 um jeden Preis mehrheitsfähig machen. Und jetzt? Die Ampel existiert nicht mehr, da läuft jeder für sich alleine rum. Insofern ist daraus weder eine Aufbruchstimmung ableitbar, noch eine Grundmelodie für irgendetwas. Und das macht die Leute unsicher und zeigt, wenn man die Januardaten 25 mit Januar 24 vergleicht, bei dem Politbarometer fast keine Unterschiedlichkeit. Mal 1% drauf oder runter, irre. Also eingefrorene Wartesaalkonstellation, einbetoniert geradezu. Und was war nicht alles los? Was war da an Ampelschluss und Ende und laut und nichts?
Ist also schon ein bisschen zusammengefasst, was dieses Jahr anders ist. Ich würde sagen, großes Vorhaben der Ampel gab es oder gibt es ja mit dem Transformationsversprechen, das war ja eigentlich was, was über zwei Wahlperioden umgesetzt werden sollte. Es war nichts, was man sich für nur 4 Jahre vorgenommen hat, aber du hast es gesagt, das Bündnis ist dann geplatzt. Jetzt hast du Themen angesprochen, über die es vielleicht nicht gelingt, aber wir wollten ja auch Wahlen vergleichen und ich habe mal reingeschaut. Bundestagswahl 2017, sehr wichtig für meine Wahlentscheidung auf Platz 1. Man mag es gar nicht glauben, mit 64% Schul- und Bildungspolitik. Interessanterweise etwas, was im Bund gar nicht zu entscheiden ist, zumindest nicht maßgeblich. Schulpolitik ist Ländersache. Terrorismusbekämpfung dann auf Platz 2. Und dann die gute Absicherung im Alter, also Rente und Zuwanderung und Flüchtlinge kommt dann auf Platz 4. Und wenn wir 2021 reinschauen, soziale Sicherheit auf Platz 1, Umwelt, Klima auf Platz 2, da wissen wir ja, das war das bestimmende Thema damals, Fridays for Future, Wirtschaft und Arbeit und der Umgang mit Corona immerhin noch auf Platz 4, 2021 ja eben auch ziemlich vordringlicher und 2025 sieht es anders aus. Je nachdem, wo man hinschaut, im Politbarometer Frieden und Sicherheit auf Platz 1, aber Flüchtlinge, Asyl immerhin auf Platz 4 unter den Top 5. Ja, und wenn man bei der ARD reinschaut, dann ist aber das Thema Flüchtlinge und Asylmigration klar auf Platz 1. Also es kommt wahrscheinlich auch immer so ein bisschen auf die Erhebung an, auf die man blickt. In jedem Fall ist es immer unter den Top 5 oder sogar den Top 3 Themen. Wird das wahlkampfentscheidende Thema sein?
Das sind, wie wir ja wissen, Triggerpunkte, die erreicht werden in einer ansonsten nicht polarisierten deutschen Gesellschaft, die an den Rändern extrem polarisiert ist und wie auf Knopfdruck praktisch kann man da was auslösen. Und das ist ja letzte Woche auch passiert mit dem Asylthema und in der Form, im Stil, völlig abweichend von bisherigen Erfahrungen, ist da was passiert. Und insofern sind alle sofort auf den Bäumen. Denn der Ausgangspunkt der Überlegung war natürlich unter Inflationsbedingungen und Arbeitsplatzängsten, dass das Wirtschaftsthema trägt. Wie kann ich billiger, günstiger mieten? Wie kann ich billiger einkaufen? Wie kann ich günstiger tanken? Also diese ganz zentralen Alltagsfragen, die ganz viele Menschen wirklich umtreiben. Auch im Nachgang nach den amerikanischen Wahlen, bei denen das ja das absolut dominante Thema war. Und dann zumal die Union einen enormen Kompetenzvorsprung bei diesen Wirtschafts- und Finanzfragen hat. Also die Aura der Vermutung, dass diese Partei das kann, damit umgehen kann, die ist einfach da, die ist messbar. Es wurde aber nicht ausgespielt, sondern wie so Agenda-Setting, neu gesetzt, war gar nicht ein Cutting, das andere war nichts Dominantes, aber vollkommen neue Agenda-Setting draufgesprungen auf ein Thema. Und das bringt uns als Parteienforscher und Wahlforscher in große Nachdenklichkeit, weil wir wissen natürlich, welche Rolle Konservative in Europa haben, um Demokratien zu retten. Wie sie sterben, wie Konservative mitschuldig sind, weil es das Konservative nicht mehr gibt. Aber ob am Ende durch dieses Auf- und Überstülpen dieses Sonderthemas es einmalig von allen anderen europäischen Wegen doch der Union gelingen könnte, am Ende die AfD kleiner zu machen, das werden wir spätestens am Freitag sehen, ob die Umfragewerte so etwas dokumentieren, ob die Union davon profitiert. Unsere Datenlage dokumentiert das ja nicht, denn das Konservative ist nicht nur das Gemäßigte, sondern hat die Aufgabe, auf keinen Fall rechts zu überholen, selbst wenn Mitte-Rechtskurs angesagt ist. Insofern, ich bin unglaublich gespannt. Letzte Woche hat nichts darauf hingedeutet, also es wird ja jetzt wöchentlich bei Politbarometer erhoben, da war schon ein Tag der Aufregung mit drin nach Aschaffenburg, aber wie sich das jetzt zeigt, das wäre, ja, kann man nur spekulieren.
Ja, kurzfristig saliente Themen sind das eine. Das andere sind kurzfristige Ereignisse. Das ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Wir denken an den Lacher von Laschet 2021, sicherlich mitwahlentscheidend. Und die letzte Woche haben wir natürlich auch ein Ereignis erlebt. Du hast es gerade schon angesprochen. Daniel Sieblatt erklärt es in How Democracies Die damit, dass er sagt, die Konservativen stehen im Grunde genommen für die Verteidigung der Brandmauer. Die anderen Parteien sind es nicht, weil sie sozusagen nach rechts absichern und nur sie. Und wenn sie nicht stehen, dann wird die Brandmauer eben eingerissen. Also es sind nicht die anderen Parteien, die hochhalten müssen. Wir sind oder wir halten die Brandmauer, weil sie sowieso nicht den Rechten so nahestehen, dass sie irgendwie paktieren oder dass man erwarten würde, dass sie mit ihnen paktieren.
Und es ist ein hoher Risikomut, den die Union jetzt eingebracht hat. Und es ist klar, dass es extrem diszipliniert, so 20 Tage vor der Wahl, die anderen Abweichenden haben nicht mitgestimmt oder sagen nichts mehr. Das ist verständlich. Trotzdem ist das ein Experiment, was in mehrfacher Hinsicht verstört, weil es von der Sache her können wir uns sicherlich darauf verständigen, dass die Union alle Rechte dieser Welt hat, dieses Thema zu ihrem Thema zu machen. Warum nicht? Und es den anderen auch abzunehmen in einer seriösen Variante. Aber die Möglichkeit, diesen Weg zu erreichen, ausschließlich und erstmals historisch mit einer Mehrheit, die in Kauf genommen worden ist über die AfD, bei einem geradezu läppischen Entschließungsantrag, nicht innerlich läppisch, aber einer ohne Wirkung, kein Gesetz, und praktisch in der Diktion zu sagen, abweichen von allen konservativen Überlegungen, Wortbruch zu begehen, das passt auch nicht zu Konservativen, dass man im Bundestag nur etwas einbringt, was unter Minderheitsregierung nicht am Ende eine Mehrheit gibt mit der AfD und zu sagen, am ersten Tag werde ich das und das erledigen. Das ist, und ich werde nur koalieren mit Partnern, die zu 100% genau diese Punkte erfüllen. Das ist das, was wirklich irritiert, was nicht passt, was auch mit Konservativen gar nichts zu tun hat. Also der Preis ist unglaublich hoch, was auch zerstört worden ist. Wenngleich als Demokrat man der Union natürlich wünscht, dass sie der AfD die Themen klaut. Aber das Umfeld ist wirklich befremdlich.
Schauen wir vielleicht mal auf das Prinzip, was dahinter steht oder vielleicht darunter liegt, nämlich Unsicherheit. Das ist ja in gewisser Weise der Umgang mit Unsicherheit. Deine Abschiedsvorlesung hat den Titel Macht und Sprache getragen. Auch Sprache spielt dabei eine ganz große Rolle. Du hast in deinem Buch Wählermärkte mal gesagt oder geschrieben, Unberechenbarkeit wird das Prinzip der Politik, Erwartungssicherheit des Nicht-Erwartbaren. Was ist genau damit gemeint?
Das ist eine Form von Gewissheitsschwund, der eben Politik charakterisiert in einer komplexen Konstellation. Politik war früher auch nicht wirklich vorhersehbar, war auch schwierig, aber die Verlässlichkeit war trotzdem kalkulierbarer unter Rahmenbedingungen, die linear ablaufen oder zyklisch, die Wiederholungsmomente haben, und das ist nicht mehr gegeben. Die Komplexität heißt zumindest einfach gesagt, online und offline gehören irgendwie zusammen, zwei verschiedene analoge oder digitale Welten. Ist doch klar, dass das vor 20 Jahren keine Rolle gespielt hat. Aber Vertrauen gegenüber der Politik als Bürger beruht auf Planbarkeit, Verlässlichkeit, Berechenbarkeit. Und wenn die Politik eigentlich nur jede Woche etwas anderes machen muss, wie ein Feuerlöscher, dieses Nacharbeiten, dieser Nachbesserungsmodus, dann frustriert das Bürger und man sehnt sich nicht nur nach einfachen Antworten, sondern nach welche, die konstant auch an einer Sache dran halten. Das ist aber, wenn wir es richtig interpretieren, auch zukünftig auch für jede neue Regierung nicht möglich. Wie können wir uns also an das gewöhnen, was so moderne Verunsicherungsfähigkeit eigentlich ausmachen sollte? Wie lernen wir das, experimentelles Regieren, unsicheres Regieren auszuhalten, weil die Akteure bemühen sich natürlich, unter den immer neuen Rahmenbedingungen neue Informationen, Krisen zu lösen und krisenlotsenhaft zu sein, aber sie laufen immer hinterher. Wie werden wir da rücksichtsvoller, verständnisvoller, um das auszuhalten? Das ist eine ganz schwierige Aufgabe, weil es bleiben wird. Die Politik ist in Deutschland ohnehin immer diesseitiges orientiert und auch oft jenseitiges. Sie wird in der Krise völlig überfordert. Wir haben eine Staatsfrömmigkeit. Alles muss Politik lösen. Jede Lebensfrage am Ende auch. Und das kann nur zu Enttäuschungen führen.
Klar, sie kann nicht alles lösen, schon gar nicht auf der individuellen Ebene, aber wir wissen schon, dass ja Sprache in jedem Fall Orientierung gibt. Du hast mal gesagt, Sprachgewinn ist Machtgewinn. Wenn ich Sprache nutze, ist das nicht nur Unterhaltung oder Dialog, sondern es ist vor allen Dingen auch Gestaltung von Wirklichkeit über das Wort. Das finde ich richtig stark.
Ja, insofern müssen wir aufpassen, wer was wie sagt. Wir haben das jetzt bei dem Wort Remigration gemerkt. Ich war in Riesa beim Parteitag der AfD auch dabei. Da wurde es ja einfach rausgebrüllt von Frau Weidel nochmal. Und es ist jetzt keiner im Saal, also die Delegierten sowieso nicht, aber die anderen sind auch nicht irgendwie umgefallen oder wieder auf die Straße gegangen, wie vor einem Jahr. Es setzt dann sehr schnell eine Gewöhnung an bestimmte Sprachmuster. Und darauf muss man mit Sprachweichheit sehr sensibel reagieren, damit dich nicht die Normalität dann einsetzt, weil dieser Sprachgewinn, den die AfD da vorgelebt hat, ist am Ende auch ein Machtgewinn. Und er hat sich letzten Mittwoch ausgezählt. Sie war bei der Mehrheit.
Vielleicht können wir noch mal ein bisschen umschwenken von den Themen und vom Verlauf des Wahlkampfes und auch der Sprache in Richtung Wetter. Das ist ja insofern auch ein besonderer Wahlkampf, weil wir bisher eigentlich den einzigen, und es war dann auch die letzte Wahl, die im Januar stattgefunden haben, bei der Bundestagswahl 1987. Im Januar hatten, 25. Januar war das damals, die Wahl zum 11. Deutschen Bundestag. Und auch die letzte Wahl vor der Wiedervereinigung. Helmut Kohl wurde damals zum Bundeskanzler gewählt. Er blieb es ja dann auch noch eine ganze Weile bis 1998. Tja, das war das letzte Mal, dass wir einen Januar- oder einen Winterwahlkampf in dieser Art zum Deutschen Bundestag erlebt haben. Inwiefern bestimmt der Winter, inwiefern bestimmt das Wetter, die Dunkelheit, die Kälte, vielleicht auch diese Wahl? Kurz ist er noch zumal.
Also diese Neuwahlkonstellation vorgezogener Art ist erstmal ein Nachteil für kleinere Parteien. Das verzerrt das eine oder andere. Und wir haben das bei Corona verändert, wie viele Unterschriften man braucht und so weiter, haben es jetzt nicht verändert, finde ich nicht gut. Also ich finde, um Gerechtigkeit zu haben, hätten die Kleinparteien eine Vorzugsbehandlung haben müssen. Die Neuparteien, Kleinstparteien, die meine ich jetzt damit. So, das ist ein. Das andere ist auch eine deutsche Wehleidigkeit. Es gibt tausende Berufe, die immer draußen sind und draußen arbeiten müssen. Oh, jetzt wird aber arm, die armen Politiker und die armen Wählerinnen und Wähler, die müssen jetzt raus in die Kälte. Gehört auch mit zum Thema. Das ist Jammerfolklore, ne? Denn man kann im Winter auch mobilisieren. Es ist ja manchmal heimeliger, in einem geschlossenen, warmen Raum dann etwas dynamisch anzulegen, als auf einem ausfächernden Marktplatz, wo alle irgendwie im Sommer dran denken, gehen jetzt lieber Cocktail trinken, als sich von der Politik hier berieseln zu lassen. Ich sehe da nicht wirklich einen fundamentalen Vor- oder Nachteil. Und wir sehen gerade an der Thematik Migration nach diesem furchtbaren Attentat in Aschaffenburg, dass mobilisieren man geradezu unter elektrisierten Bedingungen an, unabhängig von der Wetterlage.
Corona hast du angesprochen und da war die Briefwahl 2021 ja besonders hoch. Möglicherweise wird das jetzt wieder so sein, entweder weil die Menschen generell lieber per Brief ihre Stimme abgeben, aus Bequemlichkeitsgründen vielleicht, aber es hat auch was mit dem Wetter zu tun. Wir haben zu wenig Vergleichsfälle, als dass wir das systematisch diskutieren könnten, aber vielleicht hast du da ein Gefühl oder vielleicht ja sogar Anhaltspunkte auch in Bezug auf die Wahlbeteiligung, das würde mich auch noch mal interessieren.
Müsste man als Argument dazu nehmen, das stimmt. Es kann natürlich Eisregen sein, Schnee plötzlich, in dem dann weniger zur Wahl gehen. Das kann schon sein. Ich rechne angesichts der hohen Politisierung und der Vergleich aller zurückliegenden Hauptwahlen, Landtagswahlen, Europawahlen, war jetzt keine Hauptwahl, aber überall steigende, dramatisch steigende Wahlbeteiligung. Warum soll das diesmal abreißen? Das sehe ich überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass dieser Trend zur Absicherung, ob ich da mit Glatteis in das Wahllokal komme oder nicht, vielleicht doch dazu führt, noch einmal ganz hoch die Anteile an Briefwählern nach vorn zu schnellen. Es wird ein bisschen davon abgepuffert, dass viele warnen, schafft die Post das, rechtzeitig zu transportieren und so. Könnte sein, aber wahrscheinlich hebt sich das wechselseitig auf.
Ist die Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen ja sowieso immer erfreulich hoch. Klar, so 3/4 aller Wahlberechtigten geben ihre Stimme ab, aber Briefwahl macht ja nochmal einen Unterschied. Du hast mal geschrieben, die Teilung der Wählermärkte in sehr frühe und sehr späte Wähler. Das macht schon nochmal einen Unterschied, wenn auf den letzten Metern Boden gut zu machen ist zwischen
War
Parteien.
einmal, es verletzt auch den Grundsatz von allgemeinen Wahlen. Da muss man drüber nachdenken, weil es ja keinen Wahltag mehr gibt als solchen. Es verändert die Strategie der Parteien, wenn es Früh- und Spätwähler gibt. Man muss Ressourcen in den letzten Metern haben, für wählerische Wähler noch ihnen etwas anbieten zu können. Frühe Wähler können auch das eine oder andere verpassen. Ich hatte beim letzten Mal den Eindruck, dass viele zwar früh beantragen, sie aber liegen lassen. Und dann zum Beispiel auch sowas wie TV-Duell am Sonntagabend auch nutzen, um danach zu kreuzen und vielleicht montags morgens es einzuwerfen. Früher war es so, beantragt, die Materialien kommen, ich schicke sie ab. Da war wirklich ein Frühwahlmechanismus auch wirklich erkennbar von der Periode. Auch das hat sich ein bisschen verschoben, aber wir wissen, Wahlkämpfe ändern was, ne? Und jetzt haben wir eben das letzte Woche ganz klar gemerkt, dass sich Themen fundamental verändern, auch Wahrnehmung von Hauptakteuren verändern können. Es ist so wie so eine Warnung an alle Wähler und Wähler, das nicht schon einzuwerfen. Es sei denn, man ist wie ein Drittel vieler Wähler Stammwähler, dann ist es egal.
Lass uns kurz noch über mein drittes K über Kleiner sprechen. Die Wahlrechtsreform findet jetzt Anwendung. Ich habe mit Robert Verkamp, der ja auch in der Kommission gesessen hat, die die Wahlrechtsreform mit ausgearbeitet hat, schon eine Podcast-Folge vor einigen Wochen gemacht. Und da haben wir das hinreichend erklärt, welche Folgen das hat. Kleiner deshalb, weil die Größe des Bundestags jetzt auf 630 Mitglieder begrenzt sein wird. In jedem Fall, komme was da wolle. Das heißt, eine Direktwahl in den Deutschen Bundestag mit der sogenannten Erststimme ist keinesfalls mehr sicher als den Bürgerinnen und Bürgern, den Wählerinnen und Wählern. Das deiner Einschätzung nach eigentlich bewusst, dass da
Nein.
jetzt was Neues kommt? Mein
Nein.
Eindruck ist nämlich auch, so wie du gerade spontan Nein antwortest, dass das keiner so richtig weiß. Es betont ja eigentlich die Bedeutung der Zweitstimme ganz enorm. Insofern, die Parteien werden eigentlich noch wichtiger.
Sind an die 30%, die nach wie vor auch sagen, die Erststimme ist immer wichtiger als die Zweitstimme. Warum soll sie sonst Erststimme heißen? Unter Transparenzgesichtspunkten ist unser Wahlgesetz gravierend schlecht. Schon immer, die Verrechnungen blicken nur, ist für Mathematiker und Statistiker. Aber es gibt natürlich nach wie vor taktische, auch Wähler, die vielleicht auch Koalitionsfehler sind, die diese Anmutung haben, mit 1 und 2 Stimmen zu splitten. Etwa 26% beim letzten Mal haben 1 und 2 unterschiedlich abgegeben in der Anmutung, nicht nur, weil sie vielleicht die Abgeordnete besonders gut kennen, sondern weil sie auch Koalitionsfehler sein wollen. Diese Verrechnungen greifen gar nicht. Die Besonderheit ist diesmal, dass vielleicht einmal in der Listenaufstellung eine neue Dramaturgie sich entwickelt hat, dass diejenigen, die Platzhirsche waren, Wahlkreisköniginnen, doch auf die Liste wollen, weil man eben nicht mehr sicher ist, ob man reinkommt. Und auch in der umgekehrten Dramaturgie, dass bei Wahlkampfauftritten die Leute schon sagen, wir waren zwar letztes Mal Sieger, wir wollen wieder Sieger werden, aber wir brauchen zusätzlich viel, 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 viel Stimmen. Also im Sinne der Mobilisierung ist es eigentlich nicht schlecht, nochmal darum unter einem besonderen Akzent zu werben. Aber dass deshalb das Wahlverhalten sich ändert, glaube ich, keine Sekunde. Da muss man sehr genau hingucken. Es sind ja nach election.de, wenn man das die Karte anguckt, ungefähr 25 Wahlkreise vielleicht betroffen. Viele in Baden-Württemberg. Da muss man schon sehr, sehr informierter Wählerin und Wähler sein. Die meisten Wähler sind, wie ich auch oft, kognitive Versager.
Ja, kurz vor der Wahl häufen sich bei uns in der Politikwissenschaft ja auch immer die Anfragen, wie wählt man eigentlich strategisch, und wir sollen das dann genau erklären und am besten noch das Wahlergebnis schon vorhersagen, was wir natürlich nicht können. Ja, wir kommen zum Abschluss. Du hast eine Abschiedsvorlesung gehalten, die aber im Grunde genommen an dem Abend, ich durfte ja dabei sein, sich anfühlte wie ein Neubeginn. Wie der Beginn, die Ankündigung etwas Neues. Worauf dürfen sich denn die Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast, aber auch deine Zuschauer im Fernsehen freuen? Gibt es neue Projekte? Was hast du jetzt vor mit all der gewonnenen Zeit?
Ja, klar, mit viel Zeit kann man auch viele Ideen zusätzlich entwickeln, aber viele Ideen haben wir auch immer zusammen entwickelt, weil Ideen auch einen sozialen Prozess notwendigerweise oder mit einem sozialen Prozess immer verbunden sind und den wir genutzt haben in der Mannschaft, im Team. Und das ist ja das, was am Ende dann hier einem, was man sich mühsam wieder dazu holen muss. Aber die Ideen sind immer moderne Regierungsforschung zu beschreiben, in den grundlegenden Kulturtechniken, die uns umtreiben, etwas zu organisieren, etwas zu entscheiden, etwas, ja, wählbar zu machen, mehr zu organisieren. Also wie kann man diese Kulturtechniken auch vor dem Hintergrund notwendiger Kompromissbildungen sich nochmal etwas näher angucken? Wie kann man das schärfen? Das treibt mich ziemlich um, weil es diese Grundlage ist der Mechanik, wie Politik funktioniert. Und wenn sie richtig funktioniert, haben wir auch Zustimmungswerte wieder zu Politik und die brauchen wir dringend.
Dann sind wir gespannt. Du hältst uns auf dem Laufenden und darf mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass wir heute sprechen konnten über die Bundestagswahl am 23. Februar 2025. Wir werden uns alle beteiligen. Wir brauchen eine hohe Wahlbeteiligung, eine gute Legitimation, Legitimierung der Demokratie. Vielen Dank, Professor Karl Rudolf Korte.
Danke, dass ich mitmachen konnte. An Julia Schwanholz.